Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Ja, moin moin, liebe Zuhörer und Zuschauer im Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich freue mich auch sehr, dass ich den Jan Marquardt, den Tech-Unternehmer Deutschlands, begrüßen darf und interviewen darf. Jan hat mit 30 schon ein Exit hingelegt, hätte wohl nicht mehr arbeiten müssen, aber seine Leidenschaft hat ihn dazu gebracht, Seif zu gründen letzten Jahres mit Piers, mit seinem Kumpel. Und das ist jetzt eine wunderbare Möglichkeit, Wissen im Unternehmen KI-basiert sehr einfach zur Verfügung zu stellen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist natürlich ein super Tool. Und wie ihr das genau macht, erfahrt ihr jetzt gleich in der 147. Episode. Habt ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, lieber Jan, zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es total cool, dass wir hier uns austauschen. Und ich hoffe, ja, Hamburg grüßt Hamburg sozusagen, ne? Der Westen grüßt die Mitte oder so. Wie war das?
Ja, genau, so könnte das hinkommen. Ja, hi Claudia.
Ja, sehr schön. Jan, wir kennen uns noch gar nicht so lange und ich war freimütig, wie ich bin, proaktiv auf dich zugekommen, weil ich diese Botschaft gesehen habe, dass ihr jetzt 2,3 Millionen geraced habt. Und wer ist denn überhaupt ihr? Ihr ist Seif. Z-I-V-E geschrieben und da steckt der Jan Marquardt als Gründer und Geschäftsführer hinter, aber auch der Piers Wemter finde ich übrigens einen witzigen Namen, ich habe Piers glaube ich noch nie gehört, aber auch da habe ich mich ja schon ein bisschen erkundigt und auch gesehen und ihr seid ein super Duo, weil ihr glaube ihr kennt euch schon aus alten Zeiten, ne? Wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja, genau. Piers und ich, wir kennen uns schon ewig. Cool. Denn Piers war einer der ersten Mitarbeiter in meinem letzten Startup. Und das war, da war der Piers, Junge, 15 Jahre alt, als er bei mir angefangen hat.
Voll ja. Krass. Ja. Aber was für eine schöne Verbindung, weil sowas ist ja auch ja, super selten, dass also man schon so ein vertrautes Verhältnis hat, sogar man schon zusammenarbeiten konnte. Gut, kommt schon mal eher vor, aber so jung dann irgendwie nicht. Mhm. Und insofern fand ich das schön, irgendwie gehört oder gesehen zu haben. Ja, und Seif organisiert ja im Unternehmen das gesamte Wissen mit KI und macht es den Mitarbeitern zugänglich, glaube ich. Das wäre sozusagen der
perfekte Elevator-Pitch.
Und wie schön, dass es auch nur in so ein bis zwei Sätzen geht, ne? Ja. Aber erklärungsbedürftig, glaube ich, ist es schon. Das überlasse ich gleich dir am besten. Aber was ich einfach total cool, das sprang mich tatsächlich an, weil ich bin ja natürlich auch als Vertriebscoach oft unterwegs, viel im Mittelstand und erlebe das halt immer wieder, dass das sozusagen oftmals so gewachsene Strukturen sind, die dann habe ich da mal ein bisschen und ich habe mir ein bisschen und gerade auch selbst ein Vertriebsangebot einfach total lange dauert, weil ich mir erstmal die ganzen Informationen zusammenklauben darf. Und so gibt es natürlich ganz viele andere Bereiche. Und als ich das gelesen, gehört habe, dachte ich, Mensch, wow, da muss ich nochmal mit euch in Kontakt treten, weil das ist irgendwie gewinnbringend letztendlich auch am Ende für meine Kunden. Und so here we are. Aber es gibt ja ganz viele tolle Stories und ein sehr, sehr spannendes Leben, was du auch geführt hast. Denn du hast ja auch schon mal, ich sag mal, ein Startup verkauft, was ja wahrscheinlich dann kein Startup mehr war, aber hast halt auch viele Erfahrungen schon auch mit dem Thema Wissenstransfer und also innerhalb eines Unternehmens. Und da, ja, teil doch gerne mal sozusagen aus deiner Sicht vielleicht die elementaren Punkte, um so ein bisschen größeres Bild vom Jan zu bekommen.
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung und die Einleitung. Ja, vielleicht zu mir, Jan Marquardt. Ich bin Hamburger Tech-Unternehmer, bin selber Techie vom Hintergrund her. Ganz früh angefangen zu programmieren, mit 12 schon. Habe dann erste kleine Startups schon in der Schulzeit gegründet. Sogar auch eins verkauft in der Schulzeit. Es war jetzt kein nennenswerter Exit, aber für mich ja damals als Schüler schon eine große Nummer.
War das auch das, wo du dann mit Tarek da zusammenkamst, also von About
genau.
You?
Ja, ja, okay, genau, klar. Ja. Genau.
Der ist ja auch eine
Tarek
namhafte
hat mir damals
Größe.
Meinen Online-Shop abgekauft.
Aha.
Und ich bin dann weiter, habe dann kurz in der Metzo an der Uni gehabt. Wirtschaftsinformatik wollte ich studieren. Das war aber für mich tatsächlich einfach einen Schritt zu langsam. Irgendwie, ich hatte einen Tatendrang und ich habe dann das Studium abgebrochen, um Halo zu gründen. Halo habe ich ganz lange aufgebaut, 12 Jahre lang. Einer der führenden Anbieter für Intranet-Software in Europa. Die Firma haben wir ohne Investorengelder aufgebaut. Das ist vielleicht der Unterschied auch zu Seif jetzt. Wir machen ja jetzt einen etwas anderen Weg. Aber damals, ich wusste ehrlicherweise gar nicht, was Venture Capital ist damals. Das war für uns gar kein Thema. Wir haben einfach erstmal losgelegt und dann haben wir aber die ersten großen Kunden relativ schnell gewonnen. Halo hat sich dann wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben die Firma auf 300 Mitarbeiter hochskaliert. Ende 2020 kam dann der Exit oder Teil-Exit. Ich bin immer noch signifikant beteiligt. Ich bin auch noch im Board, also im Aufsichtsrat sozusagen und habe auch noch ein ziemlich enges und gutes Verhältnis zu dem Team dort. Bin aber nicht mehr operativ dabei. Mhm. Ja, und dann habe ich ein bisschen Auszeit genommen. Ja, und dann kam Generative AI. Mhm. Ja, und ich habe mich dann angefangen mit der Frage zu beschäftigen, was das wohl auch für einen Impact hat auf das, was ich gut kann und was ich gut kenne, nämlich Intranet und Wissensmanagement. Ja, und da wurde mir relativ schnell klar, okay, wir können hier das Wissensmanagement mal ganz neu denken. Ja, bisher ist Wissensmanagement ja eigentlich ein ziemlich manueller Prozess. Ja, du sagst als Unternehmen irgendwie, ja, wir müssen jetzt irgendwie unser Wissen managen. Und was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass du Prozesse dafür anlegst, um Wissen zu erfassen, zu erhalten, zu pflegen und dann natürlich, um es dann auch schnell und leicht zugänglich zu machen. Aber das ist bisher eben ein manueller Prozess. Sowohl das Erfassen als auch das Pflegen, als auch das zugänglich, also auch, als auch der Zugang. Ja, wenn man jetzt mal an so ein klassisches Intranet denkt oder an so eine Wiki-Software oder eine Wissensdatenbank, ich gehe ja immer rein und muss mich da durchklicken durch irgendwelche Baumstrukturen und muss mir dann die relevanten Sachen heraussuchen.
Ja.
Ja, und jetzt mit Gen AI steht uns eben eine Grundlagentechnologie zur Verfügung, um das einfach mal ganz anders und ganz neu zu denken.
Ja, und das hat, ich sag mal so, ich habe gerade irgendwie drei Sachen irgendwie im Kopf. Erstmal A, ich sag mal, vielleicht nochmal kurz 3 Schritte zurück. Du warst, glaube ich, irgendwie 30 oder so, als du diese, als Halo verkauft hast. Und da hättest du ja jetzt eigentlich auch sagen können, ich muss nicht mehr unbedingt arbeiten, wenn ich das richtig interpretiere. Oder...
Also kommt immer ein bisschen auf den Lebensstandard an, würde ich sagen. Aber
wohl wahr.
Nein, also das war schon einfach ein sehr, sehr guter Deal und wir waren unglaublich glücklich. Wir hatten unglaublich gutes Timing, unglaublich viel Glück auch dabei, diese großen Kunden gewonnen zu haben, dass wir das bootstrappen konnten. Insofern, ja, das Outcome war schon echt ziemlich gut. Aber ich bin nicht der Typ, der dann sich an den Strand legt und also ich meine, mit 30 habe ich die Firma ja verkauft, überleg mal. Ja. Also ich kann ja jetzt nicht noch 80 Jahre, hoffentlich wäre ich es halt, irgendwie die Beine hochlegen. Das bin ich einfach nicht.
Aber das finde ich trotzdem nochmal spannend. Wir hüpfen gerade, aber ich finde das so spannend, weil was macht das so mit einem? Weißt du, weil wenn man die Startup-Welt auch sich so anschaut und ich bin der auch recht nah, dann freuen sie, also dann läuft es irgendwie alles drauf hin, ne? So einen tollen Exit zu machen. Irgendwie Großgeld zu machen und so weiter. Aber ich bin ja auch da, ich meine, ich habe jetzt nicht diese Erfahrung, aber meine Haltung oder mein Glaube ist, dass viele das auch machen wollen, weil sie denken, dann sind sie happy, dann sind sie frei, dann sind sie glücklich und noch glücklicher. Aber ich würde behaupten,
das ist ein Trugschluss.
Ja, genau, darauf will ich hinaus. Und das finde ich ganz spannend, wenn du da nochmal kurz so einen Einblick gibst, weil unsere Maschine da oben bestimmt ja einfach auch, wie zufrieden oder unzufrieden du bist. Und ich finde es einfach immer wieder, und wir wissen auch von Menschen, die jetzt immer gut Geld haben, dass das halt auch ein Trugschluss ist. Aber irgendwie reizt es natürlich auch immer, weil man da nicht immer, also weil nicht jeder da in sich in so einer Situation befindet, zu hören, warum denn eigentlich nicht? Also was hat, oder andersrum erstmal vielleicht damit angefangen, was hat sich verändert? Und was verändert sich vielleicht nicht?
Ja, also eine Sache, die ich grundsätzlich auf dieser ganzen Reise gelernt habe und auch vor dem Exit schon, als Halo immer erfolgreicher, immer größer wurde. Man malt sich natürlich schon so ein bisschen aus. Du hast 100 Mitarbeiter, 200 Mitarbeiter, 300 Mitarbeiter, zig Millionen Umsatz, große Verantwortung. Man malt sich natürlich schon aus, was hat das für einen Wert? Und je größer dieser Wert wird, desto höher ist die Angst, dass man das wieder verliert. Die Fallhöhe wird sozusagen höher. Das ist ein bisschen, klingt paradox, ja, weil man ja eigentlich denken würde, wenn man so einen Erfolg hat, dann müsste man doch eigentlich total glücklich sein. Aber die Anspannung wächst. Mhm. Ja, und dann ist aber der Unterschied in dem Moment, in dem man noch sein eigenes Unternehmen hat und das erfolgreich ist, ist man ja noch voll in der Kontrolle. Man hat eigentlich sein gesamtes Schicksal vor sich liegen. Man kann alle Entscheidungen eigenständig treffen. Man ist nur bedingt äußeren Einflüssen ausgesetzt. Natürlich als Unternehmer hast du immer äußere Einflüsse, Makroökonomie, Konjunktur und so weiter, Wettbewerb. Aber trotzdem hat man natürlich bei einem Unternehmen, dass man über, ich habe ja Halo über 12 Jahre aufgebaut, unglaublich viel Kontrolle. Ja, dann kommt der Exit und dann ist erstmal ganz viel von der Kontrolle weg, weil ich komme nicht aus einer vermögenden Familie. Ich habe nie gelernt, wie man mit Geld umgeht. Und das, dann steht man da erstmal und muss irgendwie einen Weg finden, wie man das vernünftig anlegt. Und da auch da, die Fallhöhe geht ja nicht weg. Ja, man hat auch da dann immer die Sorge, wie kann ich diesen Wert, den ich geschaffen habe, erhalten? Mhm. Wie kann ich das Vermögen sichern? Und das war für mich erstmal ein Prozess, das zu lernen und zu verstehen, auf den mich keiner vorbereitet hat, auf den ich wahrscheinlich auch ein bisschen naiv zugelaufen bin. Ich hätte durchaus das Netzwerk und das Umfeld gehabt, da mal nachzufragen, aber ich bin da, liegt auch ehrlicherweise ein bisschen in der Natur meiner Sache. Ich frage relativ wenig nach Rat, versuche immer so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen zu machen. Und insofern stehe ich heute natürlich sozial 100% abgesichert da, aber habe schon auch diesen ständigen Druck, irgendwie dieses Vermögen zu sichern. Und ja, ich glaube, das sehen viele nicht.
Ja, spannend. Und aber genau, und im Grunde die Mitentscheidung, warum du dann auch wieder sozusagen in die Bütt gegangen bist, also im Sinne von wieder kreieren, gestalten wolltest, war ja einfach auch diese Passion, ne, die du da für die Technologie hast und für dieses. Ich sag mal, im Grunde hast du ja dir eine Foundation aufgebaut in diesen 12 Jahren, was ja schon thematisch einfach nah beieinander liegt. Und du hast jetzt sozusagen eine Weiterentwicklung dessen, was du mal gemacht hast. So stelle ich mir, also so fantasiere ich das zumindest irgendwie mit zusammen. Ist das so?
Ja, also ich bin, also aus meiner Sicht ist, für mich ist das Gründen von Startups meine Berufung. Ja, das ist das, worin ich gut bin und was mir unglaublich viel Spaß macht. Und da, was das angeht, bin ich einfach unglaublich gesegnet, dass ich glaube, das geht nicht so vielen Leuten so, dass sie das so, diesen Match so finden zwischen, das kann ich besonders gut und das mache ich auch. Und deswegen ist das für mich klar, dass mich das antreibt. Und das hat auch ja auch bei mir wirklich nicht lange gedauert mit der Frührente. Die hatte ich auf LinkedIn ausgerufen. Ich bin jetzt in Frührente. Ich glaube schon 18 Monate später habe ich dann Seif gegründet und ging dann relativ schnell wieder los.
Ja, okay, cool. Okay, das also kleiner Ausflug. Jetzt nochmal zu Seif. Seif.
Ja, wir sagen mal Seif.
Sanft Seif. ihr seid jetzt mittlerweile wie viele Mitarbeiter?
Wir sind so ein Team von bummelig 15 Leuten. Mhm. Sind ein kleines, feines Startup, haben alle wichtigen Positionen erstmal besetzt, planen auch erstmal nicht so wirklich viel Wachstum im Personal, sondern wollen eigentlich mit dem Team jetzt ordentlich Performance schieben.
Ausgeben. Mhm. Okay, und wie teilt sich das so auf? Das sind dann viele Programmierer wahrscheinlich oder einige dabei oder gar nicht?
Ja, also wir haben eigentlich für alle wesentlichen Funktionen jetzt gerade eine Person. Also ich habe einen Head of Growth Marketing, ich habe eine Head of Business Development, Head of Sales, Head of Customer Success, Head of Operations, also alle wesentlichen Bereiche einmal so abgedeckt. Und dann haben wir noch das Tech-Team. Und das Tech-Team fällt ein bisschen aus diesem Raster raus, weil es das einzige wirklich Team ist, wo mehrere Leute in einer Funktion arbeiten. Das sind, glaube ich, so 5, 6 Leute. Ja, wenn man je nachdem, ob man Freie dazu zählt oder
nicht. Ja, okay, cool. Und das heißt, und nochmal zu dem Produkt und zur Technologie an sich, weil ich sag mal, KI, für die, die damit zu tun haben, erschließt sich das jetzt einigermaßen. Aber eigentlich ist es ja auch echt spooky, was da, wie das vonstatten geht, ne? Also wie so ein Automatismus einfach passiert. Und für die, die das vielleicht jetzt noch nicht so tagtäglich damit zu tun haben, vielleicht kriegst du es irgendwie hin, das irgendwie ein Stück weit zu beschreiben, was eigentlich genau passiert.
Ja. Also, ich fange mal ganz abstrakt an. Ja, ganz abstrakt haben wir mit generativer KI eine Barriere durchbrochen, was Automatisierung angeht. Wir Menschen, wir haben ja, ich meine, das ist eigentlich der Erfolg unserer Rasse, muss man ja sagen, ist, dass wir angefangen haben, Werkzeuge zu verwenden und uns Geräte zu schaffen. Und dann haben wir angefangen, unsere Arbeit immer mehr zu automatisieren. Denken wir mal an die ersten Dampfmaschinen und die ersten Fließbänder und sowas. Also wir haben eigentlich so eine Historie von, wir machen uns die Arbeit leichter und wir versuchen, Arbeitsschritte zu automatisieren. Ja, und das haben wir immer weiter fortgesetzt. Ja, der letzte große Sprung war eigentlich das Internet mit der Vernetzung von Informationen. Dadurch konnten wir auch Prozesse miteinander vernetzen. Denken wir mal an internationale Supply Chains, Just-in-Time-Delivery, solche Dinge. Mhm. Ja, und wir sind aber mit der Automatisierung von Arbeit immer an eine Grenze gestoßen, dort, wo menschlich-kognitive Funktionen notwendig war. Da, wo eine Bewertung stattfinden musste, da, wo eine Zusammenfassung gemacht werden musste, eine Entscheidung getroffen werden musste und so weiter und so fort. Und durch generative KI können wir jetzt zumindest zum Teil menschlich-kognitive Fähigkeiten imitieren. Und dadurch durchbrechen wir diese Barriere, die wir bisher hatten, was Arbeitsautomatisierung angeht. Ja, und zum ersten Mal können wir auch die Arbeit automatisieren oder potenziell automatisieren. Wir sind noch ein ganzes Stück davon entfernt, können wir gleich nochmal drüber reden. Aber zum ersten Mal können wir auch diese intellektuelle Arbeit automatisieren. Und das kann man jetzt aus zwei Gesichtspunkten sehen. Der eine Gesichtspunkt ist der technologieoptimistische Gesichtspunkt, den vertrete ich. Ich sage, ich bin optimistisch, dass wir diese Technologie einsetzen können, um uns als Menschheit weiterzuentwickeln, um unsere Attention auf Dinge zu legen, die uns mehr Spaß machen, die wertstiftender sind. Das kann auch sich in Freizeit ausdrücken im Übrigen. Ja, also generell haben wir durch Automatisierung immer es geschafft, auch unsere Freizeit zu steigern. Heute liegen wir bei 35 Durchschnittswochenstunden. 1900 waren es noch 70. Ja, also da hat sich auch einiges getan. Und so, das ist die optimistische Sicht. Die pessimistische Sicht ist natürlich die, was passiert mit unserer Arbeit? Was passiert mit meiner Rolle als Individuum in dieser Gesellschaft, ja, wenn ich einen bestimmten Job ausübe und die KI potenziell diese Arbeit von mir oder mir jetzt abnimmt? Welche Rolle nehme ich dann noch ein? Das war jetzt einmal so der ganz abstrakte Blick darauf.
Und ich finde es ja immer ein schönes Bild, also das ist zumindest meine Haltung, dass diese Technologie eben uns Arbeit erleichtern kann und du dich als Mensch auf den Menschen in seinen Emotionen konzentrieren kannst. Und einfach, ich finde auch das Bild schön, gerade im Bereich Dienstleistungssektor, sich noch mehr Zeit für den Kunden einfach zu nehmen. Und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass es gar nicht mehr langfristig, gar nicht mehr sozusagen nur um das Produkt in dem Sinne geht, sondern wahrscheinlich immer mehr Partnerschaft bis hin sogar zum Coaching geht, weil du ja dir mehr Zeit nimmst. Und für die Herausforderungen, die, glaube ich, in der Menschheit auch sich entwickeln, weil ich glaube, jetzt schon merkt man ja einfach zum Teil auch Overload, Überforderung bei all der Vielfalt, sodass dieses Selbstführen und Emotionen einfach irgendwie immer stärker eine Rolle spielen, glaube ich.
Ja.
Highly psychologisch,
ja, also philosophisch. Natürlich, klar. Das ist die ideale Vorstellung, die ich auch verbinde mit KI. Ja, nehmen wir mal, also für mich ist immer das schönste Beispiel so dieser typische Arztbesuch. Ja, wenn man es schafft, in Hamburg bei einem guten Arzt überhaupt einen Termin zu bekommen, dann ist die bisherige Erfahrung so, man wartet eine halbe Stunde im Wartezimmer, dann wird man reingerufen, dann wird irgendwas gemacht, von dem man nur halbwegs versteht, was da passiert, dann wird irgendwas im Computer eingetippt und dann wird gesagt, ja, so und so sieht's aus. Und dann ist man da relativ schnell wieder raus. Und man traut sich fast gar nicht, nochmal sowas zu sagen wie, ach Herr Doktor, und wissen Sie, ne, ich habe eigentlich auch noch das da hinten und vielleicht hängt das ja miteinander zusammen, wollen wir da nicht nochmal drüber reden, so ganzheitlich traut man sich ja fast gar nicht. Und ich habe ja die Hoffnung, dass der Arzt weniger Zeit damit verbringen muss, irgendwelche Dokumentationspflichten nachzukommen oder irgendwas an seinen PC einzutippern irgendwelche administrativen Aufgaben zu erledigen, sondern mehr Zeit für den Menschen hat. Das wäre doch eigentlich eine schöne Utopie.
Schöne Utopie. Ja, indeed, indeed, genau. Aber vielleicht auch nochmal kurz, weil du hast jetzt die abstrakte Variante erklärt von, ich sag mal, Seif und KI, aber ich finde es nochmal schön, irgendwie auch die pragmatische Seite zu kriegen. Das heißt, man kann sich vorstellen, du scrollst wie so eine Krake, oder nicht mehr du, sondern Seif scrollt wie so eine Krake irgendwie die Informationen raus. Ich meine, das muss man sich ja dann auch erstmal, das muss man sich ja vergegenwärtigen, wie geht sowas, ne? Also wird das programmiert oder was braucht's dazu, dass man, ja, um so eine Vorstellung davon zu bekommen, finde ich das ganz schön.
Ja, ja. Also grundsätzlich ist es erstmal so, was wir festgestellt haben, ist Wissen ist das Benzin für Produktivität in der Firma. Und das ist nämlich egal, ob ein Mensch die Arbeit verrichtet oder eine KI. Mhm. Beide brauchen Zugriff auf das Firmenwissen. Sie müssen wissen, wie funktionieren Dinge, wie sind unsere Regeln, wie ist die Historie zu einem bestimmten Projekt, zu einem bestimmten Kunden. All dieses Wissen ist wichtig, um Arbeit durchführen zu können. In Klammern überwiegend für Wissensarbeiter, Schreibtischarbeit. Ja, darauf konzentrieren wir uns natürlich im Wesentlichen. Und insofern haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir das interne Firmenwissen, das ja irgendwo vorhanden ist, ja, das auch häufig versteckt irgendwo rumliegt, in irgendwelchen Unterstrukturen, in irgendwelchen E-Mail-Konversationen, Teams-Konversationen, in irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen, aber keiner weiß, wo es genau liegt oder wie man da rankommt. Wie können wir dieses Wissen zugänglich machen? Mhm. Ja, und dafür haben wir ein Konzept entwickelt, das im Prinzip so funktioniert. Wir haben eine Plattform, die sich automatisch mit den internen Systemen verbindet. Wir haben eigentlich Integration entwickelt zu allen gängigen Geschäftsanwendungen, die es so da draußen gibt. CRM-Systeme, Ticketsysteme, Intranet-Systeme, Wiki-Systeme, ERP-Systeme, habe ich irgendwas vergessen? Helpdesk-Systeme, also alles, was man sich so vorstellen kann an Systemen, wo Wissen potenziell drinsteckt, haben wir Konnektoren entwickelt und wir gucken uns dieses Wissen an und analysieren es und kategorisieren es automatisch mit der Hilfe von KI. Und können dadurch wie so ein virtuelles Inhaltsverzeichnis von der Firma erzeugen. So
kann man und das macht ihr, wenn du sagst, wir, ist das schon Mensch, KI und wahrscheinlich auch die Company, also nochmal zusätzlich, ne, damit das irgendwo in Synchronisation läuft.
Genau, also das ist primär ein automatisierter, KI-getriebener Prozess, den der Kunde aber manuell nachsteuern kann. Mhm. Ja. Und wenn wir dann dieses strukturierte Inhaltsverzeichnis haben, dann können wir das Wissen zur Verfügung stellen über unterschiedliche Wege. Erster Weg ist Enterprise Search, das Google für die Firma. Man stelle sich wirklich mal vor, man hätte intern so eine Art Google, kann alles suchen und kriegt sofort die relevanten Ergebnisse ausgespuckt. Ja. Egal, wo das Wissen liegt. Mhm. Nummer zwei ist der KI-Assistent. Ja, viele nutzen jetzt ChatGPT, das hat aber, oder Microsoft Copilot beispielsweise, hat aber einen riesen Nachteil. Die Systeme haben keinen Zugriff auf das gesamte Firmenwissen. Wenn überhaupt nur auf einen kleinen Teil, den ich irgendwie manuell festgelegt habe. Wenn ich aber eine KI habe, die auf das gesamte Firmenwissen zugreifen kann, bekomme ich viel, viel bessere Antworten. Mhm. Auf dem kollektiven Wissen der Firma beruhen. Mhm. Und muss nicht die ganze Zeit selber überlegen als Nutzer, welches Wissen stelle ich jetzt der KI bereit, um mir diese Antwort zu generieren.
Das heißt, es gibt schon auch manche Firmen, die jetzt ChatGPT nutzen und das mit ihrem System nochmal verbinden. Höre ich das richtig raus? Oder ist das?
Also was die meisten Firmen gerade machen ist, sie nutzen irgendwelche KI-Tools, sei es ChatGPT, Copilot oder andere, und bauen sich da irgendwelche KI-Assistenten und laden dann in diese KI-Assistenten manuell bestimmte Dateien hoch.
Okay, und das
da fehlt aber, da fehlt dann aber die Hälfte. Und was ist, wenn in der eigentlichen Quelle, auf dem SharePoint oder so, wo auch immer die Originaldatei liegt, wenn die mal aktualisiert wird, dann wird der KI-Assistent nicht aktualisiert. Das ist eine Maintenance-Hölle, so bezeichne ich das immer.
Naja, es sei denn, du machst es halt auch bewusst, also und brauchst es nur punktuell, ne? Aber ich habe jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht, ist es natürlich auch cool, ich sag mal, Seife würde sich ja auch schon lohnen, rein für sowas, also für ein firmeninternes ChatGPT, wenn du so willst.
Auf jeden Fall.
Ne, ich habe eher immer nur daran gedacht, okay, Wissen, also auch als ChatGPT nutzen und suchen und zusammenfügen bringen, aber nein, es ist ja auch, wenn du irgendwas schreibst, dann werden natürlich dann auch Dinge berücksichtigt, die aus dem Pool der Company kommen. Das habe ich das noch gar nicht gesehen, ja. Okay, verstehe. Ja, spannend. Und die Investoren, ich springe jetzt nochmal, weil das ist ja jetzt spannend. Also A, fand ich das auch bemerkenswert, dass du gesagt hast, hey, immer Bootstrappen ist irgendwie für dich so key, weil das liebe ich einfach, ne? Weil da machst du dich einfach frei, unabhängig und kannst einfach selber wirklich bestimmen und bist nicht bestimmt. Jetzt hast du dich auf dieses Abenteuer eingelassen der Investoren. Sind die offiziell? Darf man fragen, was wer das ist, wer dahinter steckt?
Ja, klar. Das ist zum einen Headline. Das ist ein deutsch-amerikanischer Investor, ziemlich groß, absolutes Champions League-Niveau. Sind wir auch sehr stolz drauf, dass die so früh mit uns an Bord gekommen sind. Und dann eine ganze Reihe von Business Angels, auch unterschiedlichster Couleur, die uns privat als Investoren unterstützen.
Cool. Und da kommen wir ja sozusagen so langsam in die Brücke zum Vertrieb, weil da durftest du ja dann auch pitchen, wahrscheinlich du oder ihr beiden. Und hast du da, also erstmal A, hast du wahrscheinlich aus Halo-Netzwerk auch gegriffen, nehme ich an. Aber wenn man, ist das so? Oder hast du wahrscheinlich schon dein Netzwerk auch gehabt, ne? Um jetzt auf die zurückzukommen, die du jetzt hast. Entschuldigung, du hast ja gebootstrapped, gab's ja, aber trotzdem wahrscheinlich Netzwerk, trotzdem hat man kennengelernt, ne? Und man ist irgendwie schon in Kontakt gekommen vielleicht.
Also was natürlich schon auf jeden Fall geholfen hat, jetzt beim Fundraising, und das will ich auch gar nicht verstecken, ist die Tatsache, dass ich schon mal einen Exit gemacht habe. Also ich habe schon gemerkt, wir hatten ja auch echt viele Angebote von Venture Capital Funds, die zwischen denen wir auswählen konnten, und die Funds sind schon sehr motiviert, in Founder zu investieren, die schon mal gezeigt haben, dass sie es können.
Und witzigerweise war das tatsächlich auch, wenn ich das mal teilen darf, mein Impuls, auf dich zuzugehen, wo ich dachte, nee, das ist jetzt nochmal ein Unterschied, weil der Jan, der hat schon in der Vergangenheit A, irgendwie Erfahrung gemacht, aber auch B, sich mit der Materie beschäftigt. Also ich wusste, es würde sich irgendwie lohnen, mal mit dir auszutauschen, und du bist nicht gleich übermorgen wieder weg, weil das irgendwie deine Historie war. Das fand ich dann auch nochmal ganz spannend, wie mein Hirn da funktionierte.
Ja. Ja, insofern, klar, unfair advantage gegenüber First-Time-Foundern.
Na gut, aber selbst, ich meine, hast ja verdient, insofern selbst verdient und nicht irgendwie zugeleitet. Und wenn wir das nochmal ausweiten, das Thema Vertrieb, was wärst du auch jetzt auf der Reise Halo und auf der Reise Seif, was ist so das, wo du sagst, Mensch, das kann ich wirklich wärmstens empfehlen, diese Perspektive oder dieses Fenster oder dieses Thema zu berücksichtigen, wenn es um Vertrieb geht?
Ah, ja.
So viele.
Ja, ist natürlich eine breit gefasste Frage. Ich bin generell echt überzeugt davon, dass am Ende Menschen von Menschen kaufen. Ja, und es sei denn, es gibt natürlich auch viele Softwareprodukte, die verkaufen, die werden gar nicht von Menschen verkauft, sondern die kauft man online, einfach klickt man irgendwo drauf, packt die Kreditkarte rein. Das sind wir aber nicht. Wir sind eine horizontale KI-Plattform, die in der Regel über einen normalen Verkaufsprozess läuft, und die Unternehmen haben auch Entscheidungsgruppen, die uns kennenlernen wollen, und da spielt Vertrauen eine riesengroße Rolle. Und das ist eigentlich mein Hack Nummer eins, ist einfach das Thema Vertrauen. Ja, und aus meiner Sicht ist das, wenn nicht sogar mehr, mindestens die halbe Miete im Verkaufsprozess, ist einfach, vertraut mir der Kunde oder vertraut uns der Kunde, dass wir das Problem verstehen, dass wir ihn verstehen, dass wir seine Herausforderung verstehen, und ganz wichtig, dass wir uns auch am Ende dafür einsetzen, dass es erfolgreich wird. Weil machen wir uns nichts vor, ne? Die meisten Leute, die unsere Software einkaufen, das sind in seltensten Fällen die Geschäftsführer, das sind häufig Abteilungsleiter oder Bereichsleiter. Und das Letzte, was die wollen, ist eine Software kaufen und einführen und dann damit scheitern intern. Das fällt immer auf die Leute auch zurück. Und im Umkehrschluss wissen wir auch und setzen wir uns enorm dafür ein, dass die Kunden, die mit uns gemeinsam starten, dann auch mit dem Projekt erfolgreich werden. Mhm. Und das auch im Vertriebsprozess rüberzubringen und auszustrahlen und auch ganz klar zu adressieren. Also ich finde, das kommt immer viel zu kurz, dass man auch mindestens mal eine Slide im Deck hat, wo drin steht, wir garantieren euch, dass wir euch erfolgreich machen. Mhm. Und wir setzen uns auch persönlich dafür ein. Das ist so mein Hack Nummer eins.
Ja, finde ich cool, weil das ist it, ne? Also Vertrauen, das ist das Thema schlichthin, aber Vertrauen ist natürlich auch ein Riesenthema. Und da wäre jetzt nochmal meine nächste Frage, diese berüchtigte Slide macht's ja schon mal, im Sinne von, ich mache einen Unterschied. Mhm. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, ist es ja auch ein Selbstverständnis, ne? Also ich sag mal so, ja. Und ich frage mich jetzt gerade, was kommt dann rüber, was du vielleicht anders machst? Für mich hört sich tatsächlich jetzt gerade so an, um rein zu interpretieren, hey, ich würde auch außerhalb des vereinbarten Rahmens hinausgehen, wenn ich irgendwas entdecke und ich mache einfach die extra Schleife.
Ja, und so ist es auch gemeint. Ja. Also aus meiner Sicht, das ist ein Mindset, das ist ein Kulturaspekt auch in der Firma. Also es ist ja so, wenn ich jetzt selber in die Vertriebsgesprächen bringe, dann kann ich das glaubhaft rüberbringen. Mhm. Aber das wird ja nicht immer so sein und das ist jetzt auch nicht immer so. Das heißt, wie kriege ich das hin, dass wir als Firma dieses Vertrauen ausstrahlen oder einwerben bei den Kunden? Und das ist am Ende auch ein kultureller Aspekt. Das fängt schon damit an, dass ich meinen Vertriebsmitarbeitern klar mache, Leute, wir verkaufen nichts, was die Kunden nicht gebrauchen können. Mhm. Was ehrlicherweise sehr einfach ist. Ja, also
und auch da denke ich wieder, eigentlich ein Selbstverständnis, aber ist es wirklich so im Vertrieb, Vertrieb ist ja anders abgespeichert in den Köpfen aus der Tradition heraus. Vertrieb ist irgendwie, das ist ja auch wirklich ein komisches Phänomen, sage ich mal, dass man allgemein, wenn man über Vertrieb nachdenkt, ist es eher erstmal in der schlechten Ecke, weil man will mich ja über den Tisch ziehen oder man möchte ja, derjenige möchte ja nur sein Bestes. Und ich liebe ja auch diese Haltung, es ist Fürsorge, es ist erstmal deine Agenda beiseite legen, erstmal wirklich zuhören, was sind die Wünsche und Bedürfnisse und wahrhaftig. Und eben genau das, was du sagst, eben nichts, was er nicht gebrauchen kann. Für mich auch wieder ein Selbstverständnis. Aber das ist, glaube ich, auch aus unterschiedlichsten Erfahrungen auch anders gelebt. Ne? Deswegen ist es wichtig zu sagen und wichtig irgendwie zu predigen wahrscheinlich.
Ja, ja. Du und also ich glaube, die wenigsten Vertriebsleute brechen auch mal ein Gespräch ab und sagen mal, hey, pass auf, das sind deine Anforderungen, sorry, das können wir gar nicht abbilden. Sondern viele versuchen dann im Gespräch dann doch irgendwie das so hinzubiegen, den Kunden ein bisschen zu beeinflussen, vielleicht in die eine oder andere Richtung. Also da bin ich tatsächlich kein Freund von, weil am Ende, sagen wir mal ehrlich, ne, die Welt ist ein Dorf. Und wenn ich hier am laufenden Band 20-30% unzufriedene Kunden produziere, dann spricht sich das auch rum.
Ja, und gleichzeitig finde ich, ist es aber auch noch eine Haltungsfrage, ne? Oder eine Lebenseinstellung, finde ich. Also, weil das, wie du dich gibst und wie du kommunizierst und wie wahrhaftig ehrlich du bist, kommt an anderer Stelle wieder zurück. Das finde ich, ist auch nochmal ein interessanter Aspekt.
Ja, genau. Jetzt kommt das nächste Sprichwort, ne? Man trifft sich immer zweimal im Leben.
Du hast von einem Hack gesprochen. Gibt es noch einen zweiten zufällig?
Also wir machen ja Softwarevertrieb. Und das, was ich häufig sehe, so im Enterprise-Softwarevertrieb, wenn man sich so die Webseiten anguckt und das Marketing, dann wird häufig versucht, den Kunden möglichst zu einem Kontakt oder zu einem Termin zu bewegen. Ja, und das führt aber auch dazu, dass das sehe ich ganz häufig bei so Webseiten von so mittelgroßen Softwarefirmen oder Softwarefirmen, die dann irgendwann in so einen Skalierungsmodus reinkommen und sich dann auch professionalisieren, sehe ich häufig, dass die dann so ein bisschen kryptisch werden. So eine Marketing- so ein Marketingnebel mit der Hoffnung, dass möglichst viele dann den Knopf drücken und sagen, okay, jetzt muss ich ja mit denen reden, um mehr zu erfahren. Mhm. Und das führt ja dazu, dass man natürlich mehr Conversion über die Website generiert. Die Conversion Rate steigt, man hat mehr Gespräche, man hat mehr Aktivität. Ich bin aber tatsächlich persönlich der Überzeugung, die Kunden sind nicht doof und die können sich sehr gut schon selber vorqualifizieren. Ja, und deswegen fahren wir den Weg, wir sind unfassbar transparent über unser Produkt und was es kann und was es nicht kann auf der Website. Wir haben Screenshots vom Produkt, wir haben Videoaufnahmen vom Produkt. Es gibt sogar ein 5-Minuten-Video von mir, wo ich einfach das Produkt erkläre, ohne dass man dafür einen Termin vereinbaren muss, einfach voraufgenommen, damit die Kunden sich möglichst gut. Und übrigens Thema auch Preise transparent auf der Website, dass die Kunden sich vorab informieren können, was ist denn das eigentlich und ist das wirklich etwas für mich? Und erst dann vereinbare ich auch, vereinbaren die Kunden dann auch einen Termin. Und wir wissen wiederum, ja wunderbar, die Leute, die wirklich bei uns sich einen Termin buchen, haben auch eine echte Absicht und Verständnis davon, unser Produkt zu kaufen.
Mega, auch ein super Unterschied, den du da machst, weil... auch schön formuliert, ne? Weil dieser Marketingnebel, der geht man ja wirklich schon auf den Zeiger, muss ich ehrlich gesagt sagen, ne? Mhm. Also ich meine, das, was Internet dann als Chancen bietet im Sinne von auch Masse zu kreieren, aber am Ende des Tages wollen wir doch wirklich individuell persönlich gesehen werden und auch maßgeschneiderte Sachen haben und wahrhaftig ehrliche Sachen. Und das geht bei Masse natürlich auch irgendwie wieder unter. Klar hängt das auch immer davon ab, was für ein Produkt ich habe, ne? Aber, und bei dir passt es natürlich umso mehr, weil es ist erklärungsbedürftig. Man muss wirklich von Mensch zu Mensch das auch eben durchgehen. Aber ja, finde ich ein schöner zweiter Aspekt. Danke dir. Und wir könnten bestimmt noch einen dritten und vierten, aber ich schiele gerade auf die Uhr. Die Zeit rast mit Ihnen, Herr Marquardt. Gibt es noch zum Schluss etwas, was du noch teilen wollen würdest, was du nicht angesprochen hast und was dir vielleicht auf der Seele liegt oder vielleicht auch von der Lebenshaltung oder vom Rückblick? Ui.
Du meinst doch allgemeine Weisheit. Also meine allgemeine Weisheit ist, von viel kommt viel. Aha. Ich hab in meinem Leben immer die Erfahrung gemacht, wenn man viel tut, wenn man viel Aktivität macht, wenn man viel Sichtbarkeit schafft, dann entsteht daraus früher oder später auch Erfolg. Ich bin so ein Ultra-Pragmatiker. Ich sage immer, lieber einfach machen, loslegen, mit Leuten reden, in Kontakt kommen. Wenn man im Kopf bleibt, wenn man im Gedächtnis bleibt, dann entsteht daraus früher oder später auch irgendwie eine Gelegenheit. Die Leute denken an einen. Ich habe immer das Gefühl, viele Leute überdenken Dinge zu viel, sind zu verkopft. Und ich habe in meinem Leben extrem viel Erfolg damit gehabt, einfach loszulegen und auch ehrlicherweise damit verknüpft, auch ein bisschen naiv zu sein.
Ja, unbedingt. Also haben wir sogar damit einen dritten Vertriebshack, würde ich mal so sagen, weil dieser Pragmatismus ist einfach mega. Also das erlebe ich auch immer wieder. Ich liebe es auch einfach irgendwie loslegen, weil auf dem Weg entstehen Opportunities, Gelegenheiten. Du kommst selber mehr in Wallung. Du weißt, was richtig, was falsch ist. Du fühlst es einfach besser, als wenn es nur in der Kopf, in der Birne irgendwie sich abspielt. Und dann kommt auch das automatisch. Und selbst wenn man sagt, Mensch, das hat jetzt irgendwie... war jetzt einfach eine zusätzliche Schleife, die hätte nie sein müssen. Aber so what? Dann hast du halt ein Learning und dieses Reinfühlen, Reinkommen kann ich echt nur bestätigen. Das ist super, sehr cool. Mega, Jan. Ich merke, ich muss mich jetzt stoppen. herzlichen Dank für das tolle, inspirierende Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Ja, und ich hätte jetzt auch gesagt, stay different as you are.
Ja, danke. Danke für das Gespräch und dir natürlich auch ganz viel Erfolg.
Ja, danke schön. Bis bald, lieber Jan.
Bis dahin.